Ich kenne mich jetzt so gar nicht mehr. Ich habe Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, aus unrealistischen Gefühlen heraus.
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Ja, und heute ist Annette bei mir und Annette hatte einen der schlimmsten Schicksalsschläge ever. Und zwar ist vor ein paar Jahren ihr Sohn plötzlich bei einem Unfall tödlich verunglückt. Und neben der massiven Trauer, unter der sie bis heute sehr, sehr stark leidet, plagen sie auch massive Ängste, und zwar Ängste, falsche Entscheidungen zu treffen und überhaupt so eine Grundangst im Leben, weil sich plötzlich nichts mehr sicher anfühlt. Und wie es zu diesen Ängsten kommt und vor allem auch, wie sie diese Ängste bearbeiten kann, darüber sprechen wir gleich. Ja, hallo Annette.
Hallo Steffi.
Schön, dich hier willkommen zu heißen. Und genau, was macht dir Kummer?
Ja, vor 5 Jahren ist mein Sohn gestorben, der war 16. Das ganz plötzlich an einem Unfall in seinem Lehrbetrieb. Und ja, seither ist alles anders. Klar, ich bin eigentlich immer traurig, aber so, ich funktioniere im Äußeren, funktioniert das auch alles. Ich glaube auch Samuels kleine Schwester, das kriege ich auch inzwischen einigermaßen hin jetzt. Aber die letzten 5 Jahre, das war schon super, super anstrengend. Ja, und in letzter Zeit höre ich dann oft so bei der Arbeit deine Podcasts und dann kommt mir doch die Idee, dass ich irgendwie, also von der Trauer mal abgesehen und dem Vermissen von Samu, so meine Grundüberzeugungen im Leben, die sind total erschüttert. Also früher war ich optimistisch, dann habe ich auch so, damals wusste ich noch nicht, dass man es so nennt, aber jetzt würde ich sagen, auch mal so eine Metaebene eingenommen und gesagt, was kann denn ganz realistisch passieren? Die Chancen, dass irgendwas schief geht, die sind doch gleich null. Du hast das im Griff, du hast das im Griff, du kannst das einschätzen. Und jetzt merke ich, das stimmt ja gar nicht.
Ja, das ist ja ein Trauma, was du erlebt hast, ne? Und ein Trauma erschüttert ja genau alle diese Überzeugungen. Ja, also nach dem Trauma fühlt man sich ja nicht mehr zu Hause im eigenen Leben. Das heißt, das ist eine ganz normale Reaktion auf ein komplett unnormales Ereignis. Und dass du sagst, jetzt bin ich komplett durcherschüttert und nichts steht mir richtig an seinem Platz in meinem Leben, ist eine normale Reaktion.
Ja, ich habe dann die letzten 5 Jahre probiert mit so selbstgemachten Überlebensstrategien. Also ich habe ja Landwirtschaft und dann siehst du die Natur, du siehst einfach, dass es wieder grün wird. 3 Monate nach seinem Tod wurde es draußen trotzdem grün, ja. Und die ersten Lämmchen waren da und du hältst sie auf dem Schoß. Und also da habe ich immer versucht, mir zu sagen, guck, was alles Schönes um dich rum ist. Alles, was Samuel geliebt hat, was ich vorher geliebt habe, das ist ja immer noch da. Das wäre ja gelogen zu sagen, da ist nichts Schönes mehr um mich. Das funktioniert ganz gut. Also es gibt einfach Kraft, sich da immer wieder das so zu besinnen. Ja, und die andere Strategie ist natürlich einfach, arbeite so viel, dass du abends müde bist und dann schläfst und nicht träumst.
Ja, ja.
Das funktioniert ganz gut, glaube ich. Mhm. Aber jetzt merke ich so, wenn jetzt Entscheidungen anstehen, auch geschäftlich, weil auch finanziell halt alles so schwierig ist jetzt seither, dann merke ich auf diese alten Strategien von Wahrscheinlichkeitsrechnung, von Berechnen, was macht Sinn im Verstand, gibt keinen vernünftigen Grund, Angst zu haben oder Angst ist was in Zukunft, ja. Gibt es wirklich einen realistischen Grund jetzt und hier? Das funktioniert nicht mehr. Dann sagt ein Teil von meinem Gehirn, ja, hast recht, gibt keinen vernünftigen. Und der andere schreit, ja und, kann trotzdem morgen alles anders sein.
Ja, ja. Das heißt, das Trauma hat eigentlich alles dunkelgrau in deinem Leben eingefärbt. Also wie so eine Waschmaschine, die man auf weiß aufsetzt und versehentlich ein pechschwarzes T-Shirt da reintut und alles wird dunkel. Das heißt, irgendwie ist überall, dein Gehirn ist ja darauf eingestellt, sozusagen, dass du nie wieder unvorbereitet bist. Also das möchte dich eigentlich permanent warnen. Pass auf, das Leben da draußen ist gefährlich. Also das ist das, worauf, sag ich mal, dein Gefühlsleben, dein limbisches System, der Teil deines Gehirns, wo die Gefühle wohnen, jetzt darauf eingestellt ist. Es möchte dich unbedingt beschützen, weil es ist jetzt einmal passiert und du warst nicht darauf vorbereitet. Und jetzt möchte sozusagen deine Amygdala, also das Angstzentrum, wie so ein rechtschaffener Wächter, der einmal versäumt hat, rechtzeitig Alarm zu schlagen, dich jetzt immer vor allem warnen, dass es jederzeit wieder gefährlich sein kann. Das ist ja, was im Gehirn bei Trauma eben passiert. Also, dass du grundsätzlich jetzt auf das Negative eingestellt bist, weil du es einmal erlebt hast und es so wahnsinnig unvermittelt kam, so aus dem Nichts heraus. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also du sagst, das ist im Grunde ganz normal, aber wie gehe ich damit um? Ich kann ja jetzt auch nicht meiner kleinen Tochter verbieten, irgendwie mit dem Fahrrad zu fahren oder so. Ne? Dann muss ich immer, klar, machen wir so Tricks mit, ruf dauernd an, schick ständig eine Nachricht, wenn du da bist. Aber ich will das auch nicht so übertragen auf andere. Oder ich will jetzt nicht, ja, bei anderen Entscheidungen für den Hof immer vom Schlechtesten ausgehen. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Das, so habe ich nie gedacht. Und jetzt, ja, dann frage ich mich manchmal, war das vielleicht schon früher da? Habe ich das nur so Ängste, ne? Habe ich das vielleicht früher viel zu viel ignoriert? Und also ich kenne mich jetzt so gar nicht mehr. Ich habe Angst, falsche Entscheidungen zu treffen aus unrealistischen Gefühlen heraus, oder?
Genau, genau. Das ist auch normal. Also, weil du beherrscht bist eigentlich von dieser Grundangst, von diesem Trauma, von diesem eigentlich ja nicht zu verkraftenden Schicksalsschlag. Das ist ja im Grunde, was die eigenen Kräfte auch übersteigt. Und so erlebe ich das auch bei dir. Ich sehe ja auch, wie du von der Trauer im Grunde durchdrungen bist. Und da entsteht einfach die Grundangst. Also, dass du der Welt nicht mehr vertrauen kannst. Du hast das Vertrauen in dich und auch in die Welt da draußen verloren. Im Moment.
Kann man das wieder heil machen?
Ja, ich denke schon. Also ich denke auch, das wäre unheimlich gut für dich, wenn du nochmal eine richtige Traumatherapie machen würdest und die Geschichte mit deinem Sohn wirklich, also dass du wirklich nochmal auch Unterstützung bekommst, das zu verarbeiten und dass dein Gehirn wieder lernt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Weil das tut dein Gehirn ja im Moment nicht. Ne? Also die Vergangenheit ist permanent auch deine Gegenwart.
Ich versuche das mit dem Verstand natürlich, ne? Mhm. Und was eben früher immer funktioniert hat, sozusagen. Guck mal, du guckst dir alles an, du checkst alle Fakten, du kennst deine Fähigkeiten, du kennst die anderen Leute und so, die damit zu tun haben. Von der Vernunft her ist alles gut. Das probiere ich jetzt auch. Und merke aber, da ist trotzdem ständig sowas, also es ist viel anstrengender dann mit der Vernunft. Und dieses Gefühl ist trotzdem, das bleibt.
Mhm.
Und das.
Wie war das damals mit deinem Sohn, wenn ich mal fragen darf? Weil so wie du jetzt erzählst, hört es sich ja fast so an, was ja sicherlich nicht der Fall war, weil die Psyche ist ja da manchmal ganz verquer, wie wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hättest, dass dein Sohn gestorben ist, wie wenn das irgendwie in deiner Macht oder in deiner Verantwortung gelegen hätte.
So hört sich das an, tatsächlich? Nein.
Ja, ein bisschen schon, weil du hast ja ständig Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, irgendwas nicht richtig zu beurteilen, gemischt mit dem Ding, da draußen kann immer was passieren, was ich nicht berechnen kann, aber doch so, dass so viel in deiner Verantwortung liegt, was du eben falsch entscheiden könntest.
Nee, das war gar nicht so, dass ich da irgendwas hätte tun können oder falsch entschieden habe. Also der hatte im Frühjahr die Schule zu Ende, ne, Realschule beendet und dann eine Lehrstelle gesucht. Das Einzige, klar, natürlich habe ich mir da auch Vorwürfe gemacht, er wollte erst Landmaschinenmechaniker werden und in dem Betrieb war dann zu dem Zeitpunkt kein Werkstattmeister. Und der Chef hat gesagt, hoffentlich kriegen wir einen Meister und dann wird das sonst wird das nicht anerkannt. Von der Handelskammer vielleicht dein erstes Lehrjahr. Und da habe ich dann gesagt, Samu, dann mach es nicht. Nachher musst du noch ein Jahr dranhängen, ne? Weil man, und so such dir einen anderen Betrieb. Und da hat er gesagt, dann werde ich Forstwirt. Und dann ist er in diesen Forstbetrieb, einen ganz, ganz großen bei uns in der Nähe gegangen. Und dort nach 6 Wochen verunglückt. Es gab auch einen Prozess. Es wurde festgestellt, die haben halt nicht sorgfältig den Lehrling da in die Maschine eingewiesen und ohne Aufsicht fahren lassen. Und der Prozess wurde dann nachher eingestellt, das Verfahren mit der Begründung vom Richter. Also Samuel kommt ja sowieso nicht zurück und man will den bis dahin unbescholtenen Leuten ja nicht das Leben kaputt machen oder erschweren. Da habe ich auch nur da gesessen, gedacht, aber mich fragt ja gar keiner, wie mein Leben sich verändert hat. Und ja, das, also ich habe noch 3 Töchter eben, aber Samuel war der, der auch den Hof weitermachen wollte, der mit der Landwirtschaft zu tun hatte. Wir hatten wirklich so in dem Sommer Pläne gemacht. Ich kriege ja auch keine große Rente und so. Und dann war immer klar, wir sorgen da auch füreinander. Er hat immer gesagt, wenn ich mal eine Freundin habe, die muss aufs Land, anders geht es ja gar nicht. Und du schälst dann die Kartoffeln für die Enkel, bis du nicht mehr kannst. Und so, weißt du, so, das war alles
klar. Ja.
In dem Alter, jetzt ging es gerade so vorwärts. Ne? Ja. Wir haben uns gefreut auf die nächsten 10, 15 Jahre. Die waren richtig durchgeplant. Und dann war an diesem großen Forstbetrieb so eine große Gesellschaftsjagd. Das gehört zu einem Baron und da ist einmal im Jahr so eine große Jagd. Da habe ich mir wahnsinnig Sorgen gemacht an dem Tag, weil Samu da als Hundeführer mit war und auf so einer Treibjagd. Also an dem Tag war ich voller Sorgen und habe ständig aufs Handy geguckt, ruft er an, schreibt er und war so erleichtert, als diese Jagd abends vorbei war. Und am nächsten Tag haben wir uns morgens gar nicht gesehen. Da konnte er eine Stunde später anfangen. Ich musste ganz früh schon raus. Ja, und dann kam nachmittags die Polizei. Er ist tot. Da habe ich mir an dem Tag gar keine Sorgen gemacht. Weißt du, da dachte ich, jetzt ist diese Jagd vorbei. Jetzt geht da wieder der normale Betrieb los. Jetzt ist alles gut.
Aber genau das ist der Punkt, Annette. Genau das ist der Punkt. Und das ist der Punkt, über den, ich sag mal, dein Gehirn nicht hinwegkommt. Ja, ich stelle hier die Schuldfrage. Warum? Erstmal spielt die Schuldfrage bei fast allen Traumatisierungen eine ganz zentrale Rolle. Und so habe ich die Vermutung eben auch bei Annette, denn alles, was sie formuliert, deutet eigentlich darauf hin, dass sie irgendwie in der Verantwortung ist, denn sonst würde sie sich nicht so viel Ängste und Sorgen machen, dass sie falsche Entscheidungen treffen könnte. Und Annette hat ja bisher immer versucht, sich auf der rationalen Ebene zu beruhigen, indem sie sich rational versucht, Dinge klarzumachen, zurechtzulegen, sich auch klarzumachen, nein, ich habe nichts falsch gemacht, ich bin nicht schuld. Aber wie wir wissen, steht der Verstand oft auf verlorenem Posten, wenn es um ganz, ganz tief empfundene Emotionen geht. Und ich habe das Gefühl, dass Annette diese ganz tiefen Emotionen tatsächlich mehr zulassen muss, denn nur so kann sie sie wirklich betrachten und letztlich auch heilen. Und da gehen wir jetzt noch ein bisschen tiefer rein. Du hattest an dem Tag, wo dein Sohn diesen furchtbaren Unfall hatte, die Kontrolle aufgegeben. Du hast vertraut.
Mhm. Ja.
Und das sagt dein Gehirn, das war die völlig falsche Entscheidung. Und das darf nicht mehr passieren. Nie wieder.
Ja, auch anderen Menschen vertrauen. Das hatte ich. Früher war ich eher immer so ein bisschen gutgläubig. Ich habe immer gedacht, ach, in allen Leuten steckt das Bestmögliche. Das ist weg. Irgendwie.
Ja.
Merke ich.
Genau. Das ist in den Grundfesten erschüttert. Und du hast halt eben vertraut und losgelassen und hast dich in Sicherheit gefühlt. Und das denkbar schlimmste Ereignis ist eingetreten. Und jetzt ist dein Gehirn von morgens bis abends damit beschäftigt, dass das nie wieder passiert, dass es dich rechtzeitig warnt, dass du immer die Kontrolle hast, dass du immer mit dem Schlimmsten rechnest. Also bloß nie wieder vertrauen, sich bloß nicht entspannen, weil das ist einmal so gründlich schiefgegangen, wie es überhaupt nicht mehr schiefer gehen konnte. Und auf diesem Modus hängst du jetzt fest. Verstehst du das?
Mhm. Ja. Ja, ja, das stimmt. So fühlt sich das an.
Ja.
Als hänge ich da fest und ich versuche mit allen Mitteln da mit dem Verstand dran zu rütteln, aber das Gefühl, das ist echt hartnäckig, ja.
Ja. Und ich denke, da ist es im ersten Schritt total wichtig, dass du dafür ganz viel Mitgefühl und Verständnis aufbringst, also für dich selbst, dass dieses Trauma sich genauso ausdrückt. Das haben wir ganz häufig bei Traumatisierungen. Oder es ist eigentlich so ein Kernmerkmal, dass das Gehirn, also vor allen Dingen also eben dieses Gefühlszentrum, in permanenter Wachsamkeit ist. Ab Zeitpunkt des Traumas in permanenter Wachsamkeit. Weil es will dich ja vor Todesgefahr beschützen. Es geht ja immer letztlich ums Überleben. Und aufgrund dieser Fehlberechnung, du kannst heute vertrauen und heute ist ein guter Tag und du musst dir keine Sorgen machen, der ja nochmal im krassen Kontrast zu dem Tag vorher stand, wo nichts passiert ist, ne, ist da jetzt diese ganz, ganz große Grundangst, das darf nie wieder passieren, ich muss fortan immer die Kontrolle haben und immer mit dem Schlimmsten rechnen. So, das ist jetzt deine Grundeinstellung im Gehirn und ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst, und dafür Mitgefühl aufbringst.
Du meinst auch nicht mit Gewalt versuchen, das wegzudrängen, oder? Mm-mm. Sondern auch zu sagen, ja, ich mache mir tausendmal mehr Gedanken als früher. Genau. Ich bin viel misstrauischer.
Genau. Genau. Das ist vollkommen
anzunehmen.
Und das
Wort Angst, ne? Also hier in dem Vorgespräch hat die Anne gesagt, dann werden deine Ängste ja bestimmt irgendwie thematisiert. Und ich hatte das noch nie als Angst bezeichnet. Ich habe gesagt, ich mache mir Gedanken, ich kann nicht mehr vertrauen und sowas. Und jetzt saß ich das ganze Wochenende zu Hause und habe gedacht, Angst. Ja, es ist Angst. Es ist scheiße Angst. Ich fühle das hier. Es ist einfach Angst.
Ja. Und das ist wieder eine normale Reaktion auf ein komplett unnormales Ereignis. Angst, das ist genau die richtige Emotion. Die ist absolut passend. Du hast was ganz, ganz Schlimmes erlebt und du hast wahnsinnige Scheißangst, dass es noch schlimmer kommt. Oder nochmal so schlimm kommt oder alles schlimm bleibt und alles schlimm ist.
Ja, aber dann höre ich deine Podcasts und du sagst, Angst ist ja ein Gefühl aus der Zukunft. Das ist ja vor etwas Angst,
richtig,
was noch gar nicht da ist oder wahrscheinlich nie kommt.
Stimmt ja auch. Du hast deine
also
ganze Angst.
Ja, wenn ich mich umschaue und ich bin in Sicherheit jetzt gerade, alles ist gut um mich rum, wieso kann ich die dann nicht? Also ich kann die wegarbeiten, ich kann die verdrängen, ich kann mich auf Schönes konzentrieren. Aber weg geht die nicht.
Ja, weil die Angst ist natürlich immer bezogen auf die Zukunft. Und das ist ja auch das, was du schilderst. Du hast Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Das ist ja die Zukunft, ne? Und du hast Angst, dass da draußen jederzeit was passieren könnte. Ich möchte es mal anders formulieren. Seit diesem furchtbaren Ereignis ist die Welt überhaupt kein sicherer Aufenthaltsort mehr für dich. Die Welt ist nicht mehr sicher für dich. Deswegen kannst du jetzt vor allem Angst haben, weil dein Grundvertrauen ist komplett erschüttert.
Meinst du, deshalb verkrieche ich mich vielleicht auch so? Also ich habe wirklich Hoftore eingebaut bei mir und ich mache die Türen zu und...
Ja, ja, du baust dir deine Festung.
Und ich war früher ganz anders. Ich habe bis zu Samus Unfall habe ich das Hauptgeld verdient mit dem Hof, mit Reitbetrieb und Feriengästen, Wanderritten, immer Trubel, Pensionspferde, Kinderreitunterricht. Und ich kann, das geht gar nicht mehr. Also ich musste damit sofort aufhören. Ich konnte keine Feriengäste mehr bewirten und bespaßen.
Weil du zu traurig bist?
Nee, weil ich kann nicht mehr da gute Laune verkaufen, ja. Und Ferienstimmung verbreiten. Ich weiß bis heute nicht, wann ich plötzlich mal heulen muss, wann ich mal einfach auf die Wiese rennen muss und mal 10 Minuten heulen. Und die Leute, die davon wissen, für die ist das auch zu schwer. Also du...
Ja.
Ne, die möchten auch nicht so, also für die ist das ja auch anstrengend, mit mir oder mit uns zusammen zu sein.
Ja, das überfordert viele, weil sie nicht wissen, wie sie sich dazu verhalten sollen. Und ich weiß genau, was du meinst.
Und deshalb ist es jetzt stille Landwirtschaft, also Kühe wieder statt Pferde und so.
Ich gehe nochmal zurück zu diesem Punkt. Also es ist ganz wichtig, dass du diese Gefühle anerkennst. Und ein liebevolles Verständnis für dich selber aufbringst, dass das so ist. Wenn du jetzt das mal so versuchst zu fühlen oder mir einfach nur zuhörst und das auf dich wirken lässt, wie geht es dir damit?
Also es tut schon mal gut, wenn du sagst, das ist quasi normal.
Mhm.
Weil ich mache mir dann ja auch irgendwie selber Vorwürfe, wenn ich dann denke, Mensch, jetzt benutzt deinen Verstand, es ist nichts gefährlich, wenn die Tabea mit dem Fahrrad ein Eis essen fährt. Es ist alles okay, die kann Fahrrad fahren, die hat das im Griff, ist alles gut. Dann mache ich mir sogar noch Vorwürfe, dass ich nicht locker lassen kann, wenn keine Nachricht direkt kommt oder dass ich sie dann anmecker oder so und denke... Ne? Du hast keinen Grund, jetzt so zu fühlen. Dann bin ich noch sauer auf mich selber.
Genau, so, und das ist, was ich meine.
Wenn du jetzt sagst, das ist normal, das fühlt sich schon mal so ein bisschen an wie, okay, verzeih ich mir das halt mal, wenn ich da so nervig auch mal bin für andere oder für mich.
Absolut, absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage zu meinen Klienten immer, es gibt Teil A und Teil B eines Problems. Teil A ist zum Beispiel, ich habe Panikattacken. Teil B ist, ich bin scheiße, weil ich Panikattacken habe. Und Teil B hat ein riesen Problemgewicht. Ja, und du hast eben auch Teil B des Problems. Ja, ja. Bei dem habe ich eben angesetzt. Ja, also A, ich bin traumatisiert. Und B, ich bin scheiße, weil ich mich so verhalte. Weißt du, so. Und das ist Teil B. Ja. Und bei dem habe ich jetzt direkt mal angesetzt, weil Teil B zu ändern, also die Haltung dazu zu verändern, hilft eigentlich auch immer Teil A, dem eigentlichen Problem. Denn in dem Moment, wo ich etwas für mich viel mehr akzeptiere und annehme, kann ich auch zum Teil A, also zu meinem eigentlichen Ausgangsproblem, eine andere Haltung entwickeln und deswegen auch anders damit umgehen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast eine Entscheidung zu treffen oder auch nur, dass deine Tochter mit dem Fahrrad Eis essen fährt. Also such dir mal gerade eine konkrete Situation aus. Fällt dir eine ein, die wir jetzt mal ganz kurz bearbeiten? Was ganz Konkretes. Es muss nichts Riesengroßes sein. So. Hm. Magst du die teilen?
Ja, also wenn die Tochter mit dem Fahrrad zur Freundin fährt und ich weiß, da ist diese eine blöde Stelle auf der Straße und ja.
Mhm. Gut. Wie hast du es bisher gemacht? Erzähl mal kurz. Also wie hast du es bisher vor diesem Gespräch gemacht, wenn das so war?
Ja, ich sag ihr, bitte schreib mir sofort, wenn du da bist, schick mir sofort eine Nachricht und in der Zeit, in der sie unterwegs ist, versuche ich mich an abzulenken.
Ja. Und wenn ich das eben richtig verstanden habe, du hast mit dir selber gemeckert.
Ja, stell dich nicht so an.
Stell dich nicht so an, genau. Mhm. Also bist streng mit dir umgegangen. So, und jetzt verändern wir mal diese ganze Haltung. Du verstehst jetzt zutiefst, ich bin traumatisiert, ich habe ganz, ganz Schlimmes erlebt und mein armes Gehirn möchte mich für alle Zeiten davor beschützen, noch einmal unvorbereitet und ohne irgendeine Warnung und mit Vertrauen sozusagen, dass ich nochmal eine richtige Katastrophe erlebe. Ja, das ist die gute Absicht, die mein Gehirn verfolgt. So, jetzt mit dieser liebevollen Einstellung zu dir selbst, stellst du jetzt vor, deine Tochter fährt mit dem Fahrrad zu ihrer Freundin. Versuch das mal wirklich jetzt auch zu fühlen, also versuch da mal so ein bisschen das zuzulassen, ein bisschen tiefer reinzugehen und schau mal und fühl mal, was sich dann verändert.
Also das tut schon weh hier im Herz. Aber es ist ein bisschen jetzt so, naja, wie das Samu tot ist. Das ist einfach eine Tatsache. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr so wie früher. So in manchen Dingen unbeschwert oder so. Das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ich werde da mehr Angst haben, öfter Angst haben, das auch spüren. Ja, ist das halt so.
Und wie erlebst du jetzt die Fahrt von deiner Tochter?
Ja, vielleicht ist nicht so ein Druck dann auf ihr auch, das dann alles richtig zu machen oder so, ne? Oder als erstes beim Ankommen an die Nachricht zu denken. Also die ganze Zeit das mitzunehmen, praktisch meine Angst, ja, auf dem Fahrrad. Vielleicht ist das dann weniger.
Das würde voraussetzen, dass du selbst ein bisschen mehr loslassen kannst?
Naja, die Angst ist ja trotzdem noch da.
Die ist da. Aber deine Haltung irgendwie zu der Angst ist anders.
Oh, hätte ich doch ein Beispiel genommen, wo es um Geld geht oder irgendwas. Jetzt merke ich, dass sie es mir vorzustellen, wovor habe ich da genau Angst? Ja, Tabea kommt auch nicht zurück. Das war jetzt natürlich das heftigste Beispiel von allen.
Ja, aber im Grunde gut, weil...
Weil das alltäglich ist. Jeden Morgen, wenn die zur Schule geht. Klar, ich weiß das.
Darf ich mal fragen, du hast ja ein Bild vor Augen, ja? Du siehst ja vor deinem inneren Auge deine Tochter auf dem Fahrrad sitzen. Richtig? Wie hell oder dunkel ist das Bild? Welche Farben siehst du da?
Also sie sehe ich hell, ganz, ganz hell und ihre goldenen Haare, aber drumherum ist es dunkel.
Dunkel, ne? Dunkel. So, das ist dein Bild. Und diese Dunkelheit, das ist was Bedrohliches, oder?
Ja.
Könntest du mal dieses Bild heller machen? Vielleicht ein bisschen Sonnenlicht reinschicken?
Ja.
Gibt es da Töne und Geräusche in dem Bild?
Ja, wenn ich mich jetzt konzentriere, ja.
Was hörst du da?
Vögel zwitschern, blauen Himmel.
Also du machst es jetzt schon Wetter. Ein bisschen lebendiger, das Bild. Ich nehme an, vorher war es ruhig und du hast jetzt Vögelzwitschern reingetan.
Ja, ja. Also jetzt, wenn ich mich konzentriere, kann ich mir das vorstellen. Die fährt da lang, fährt da unter den Bäumen her. Da sind immer Vögel, da hört man Blätter rascheln. Da ist sie schon 1000 Mal lang gefahren.
Da scheint die Sonne, zumindest erstmal in deiner inneren Vorstellung. Himmelblau. Wie sieht deine Tochter aus? Sieht sie fröhlich aus? Oder traurig? Wie sieht sie aus?
Nee, die hat Spaß. Die probiert freihändig zu fahren und die freut sich auf ihre Freundin.
Ja. Okay. Und kannst du das Bild jetzt bitte mal fühlen?
Was ist? Also es ist anstrengend, dabei zu bleiben. Ich muss wirklich mich konzentrieren jetzt auf dies. Ah ja, die lächelt, die singt irgendein Lied mit.
Ja.
Die,
aber wie fühlt es sich an, wenn es... Wenn
dann fühlt es sich gut an.
Aha, ja, gut dann an. Dann fühlt es sich... Genau. Pass mal auf, jetzt hast du was ganz Entscheidendes erfahren. Es geht immer nur um deine eigenen Gedanken. Ne? Du machst dir deine Angst mit deinen Gedanken. Wie wir alle. Das ist normal. Und du reagierst auf deine inneren Vorstellungsbilder, wie wir alle. Und du kannst diese Vorstellungsbilder und deine Gedanken aber verändern.
Also meinst dann dieses, die anderen Bilder, die düsteren Bilder, die
natürlich
von Unfall und...
Ja.
Die einfach wirklich bewusst beiseite schieben und sagen, jetzt stelle ich mir das wirklich vor, mit Farben, mit Licht.
Genau, also all das, was du in die Zukunft projizierst, weil ganz automatisiert und dein Gehirn ist da schon richtig trainiert drin, also richtig eingefahren, wird alles in Grau getunkt. Ja, ich bitte ja hier die Annette sozusagen die Submodalitäten des Bildes, nämlich Farbe, Helligkeit, Geräusche und so weiter zu verändern. Und das ist eine Übung, die aus dem neurolinguistischen Programmieren entwickelt wurde, dem sogenannten NLP, das ja sehr, sehr stark mit inneren Vorstellungsbildern arbeitet. Denn letztlich, darauf kommt es ja an, sind es immer unsere Gedanken und zu denen gehören natürlich auch ganz stark innere Bilder, die unsere Emotionen so stark bestimmen. Und wenn ich das Bild verändere und damit auch die gedankliche Repräsentation des Bildes beziehungsweise dieses Ausschnittes der Zukunft, dann verändere ich natürlich auch meine Haltung beziehungsweise meine Gefühle zu dem Bild. Und das ist ein Instrument, mit dem wir ganz bewusst arbeiten können. Denn unbewusst läuft es automatisiert ab, wie bei Annette, dass alles duster ist, grau ist und deswegen eine große Bedrohlichkeit ausstrahlt. Und da kann man aber mit bewussten Mitteln und Tools dem Gehirn sozusagen ein Schnippchen schlagen. Mir ist ganz wichtig, dass du jetzt diesen Moment hast. Stimmt, im Grunde genommen findet ja alles nur in meinem Kopf statt. Genau wie es nur in deinem Kopf stattgefunden hat, dass du bei der Jagd dir damals wahnsinnige Sorgen gemacht hast und am anderen Tag keine. Was da draußen in der Welt passiert, können wir sowieso nicht beeinflussen, ob wir darüber nachdenken oder nicht. Wir haben nicht besonders viel Kontrolle. Das könnte vielleicht auch ein Gedanken sein, der dich tröstet. Einfach zu sagen, okay, ich habe sowieso wenig in der Hand. Aber was ich in der Hand habe, sind meine Vorstellungsbilder.
Das habe ich ja so ein bisschen versucht, wenn ich mir dann immer wieder gesagt habe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal sowas Schlimmes passiert. Die ist doch
genau
ganz klein.
Das aber, war aber zu rational.
Ja.
Das
also
hat deine Emotion nicht erreicht. Das hier, erstmal die Selbstannahme. Ja, Mäuschen, ich weiß, du hast das Schlimmste vom Schlimmsten erlebt. Und natürlich, dein armes Gehirn hat immer Angst, nochmal die Kontrolle zu verlieren. Ja, das ist normal. Und nicht aber, und. Jetzt verändern wir doch mal das Vorstellungsbild, weil es ist alles durch das Trauma, alles grau angemalt. Jetzt bringen wir mal ein bisschen Farbe in die Gegenwart. Und andere Geräusche, einen anderen Soundtrack.
Also du meinst wirklich, wenn die Tabi mir sagt, heute Mittag fahre ich zu Sophia, dass ich mich vorher hinsetze und sage, jetzt stelle ich mir das mal so vor, wie die diese Fahrradstrecke fährt. Ich stell mir,
du trainierst das jetzt das einfach mal.
In schön vor.
Genau. Weil ganz automatisiert färbt dein Gehirn alles grau ein. Aber da kannst du dich dagegen entscheiden. Und den ganzen Sachen wieder Farbe geben.
Und kann nicht passieren, dass ich ins Gegenteil schwappe? Also das ist auch immer so eine Stimme, die ich jetzt im Kopf höre. Sei nicht so gutgläubig mehr oder so. Oder siehst du, was deine Gutgläubigkeit früher gebracht hat? Oder so, solche Gedanken irgendwie höre ich auch manchmal.
Ja, da geht es
so
wieder um das Thema Kontrolle. Dein Gehirn meldet sofort wieder Gefahrenverzug. Die Stahl will dir hier was einreden. Werd jetzt bloß nicht zu gutgläubig. Ne? Das ist schon wieder die alte Angststimme. Pass auf, sagt dein Gehirn. Pass auf. Behalt die Kontrolle. So, Fakt ist, alles Bullshit, du hast sowieso keine Kontrolle. Vergiss es.
Naja, mit viel Vorsicht hat man aber doch Kontrolle. Also früher mit dem Reitbetrieb, da ist nie ein Unfall passiert, weil ich immer viele, viele Dinge abgecheckt
Absolut.
Habe.
Absolut, du hast einen gewissen Rahmen, hast du Kontrolle. Die will ich dir auch gar nicht nehmen, natürlich hast du die. Aber ob dein Kind, wenn es irgendwo hinfährt oder das andere Kind, wenn es sonst was macht, dem irgendetwas passiert, darauf hast du keine Kontrolle. Und es ist auch eine Illusion zu glauben, wenn ich mir vorher Sorgen mache, dann hätte ich mehr Kontrolle. Das ist ja auch so ein Quatsch, den wir alle denken.
Ja.
Na, weil dieses Grübeln ist ja wieder so ein hilfloser Kontrollversuch des Gehirns, um irgendetwas unter Kontrolle zu bringen. Aber das ist ja Quatsch. Also es ist ganz wichtig zu unterscheiden, wo habe ich Kontrolle und wo kann ich sie definitiv abgeben. Und über viele Situationen und gerade die Situationen, vor denen du am meisten Angst hast, dass einem deiner Kinder noch ein Unfall passieren könnte, hast du letztlich herzlich wenig Kontrolle drüber.
Ja, vielleicht wird das besser, wenn ich mich damit abfinde. Das bleibt halt wirklich so, dass ich nicht mehr sagen kann, nein, das kann nicht passieren. Sowas wird mir oder uns nie passieren. Das muss ich mal abhaken.
Ich habe es nicht unter Kontrolle. So würde ich es formulieren. Und mein Gehirn wird es auch mit noch so viel Grübelschleifen, mit noch so viel depressiven, ängstlichen Verstimmungen nicht unter Kontrolle bringen.
Ist komisch jetzt. Einerseits fühlt es sich so an wie, ist ein bisschen erleichternd. So, okay. Dann brauche ich mir da ja auch nicht so einen Druck mitmachen.
Nö.
Dann kann ich das ja mal sagen, okay, hallo Angst, da bist du wieder, kannst gehen. Ich spiele dir keine Rolle, was du mir einredest.
Genau. Und ich glaube, ich möchte mal dahin zurückgehen, dass du unbewusst dir oder auch bewusst dir Druck machst und dir vorwirfst, dass du dir an dem Tag, wo dein Sohn verunfallt ist, keine Sorgen gemacht hast, dass du vertraut hast.
Naja, aber ich weiß doch, dass das nichts geändert hätte.
Das weiß dein Verstand, aber völlig richtig. Aber vom Gefühl her, wie ist es denn da?
Boah, vom Gefühl her ist so, ich war einmal auf so einem Seminar mit anderen verwaisten Eltern und glaubst du, dass man so kranke Gedanken haben kann wie, ich bin neidisch auf Leute, deren Kind an Krebs gestorben ist, weil die konnten doch noch Gespräche führen. Die konnten sich verabschieden. Da habe ich mir auch Vorwürfe nachgemacht. Wie kannst du da noch neidisch sein? Vielleicht war das für die viel schlimmer, als wenn es so plötzlich ist. Aber ich war es. Ich hätte so gerne wenigstens Tschüss gesagt. Also vielleicht nicht dieses, dass ich mir da keine Sorgen gemacht habe an dem Tag, aber dass ich ihm auch nicht helfen konnte. Die haben den erst anderthalb Stunden später oder so gefunden und es war keiner da, als er starb und ich nicht. Ich wäre wenigstens so gerne dann bei ihm gewesen.
Ja, natürlich. Du bist doch die Mutter. Ist doch klar. Das ist doch der tiefste Beschützerinstinkt einer Mutter. Du kannst doch dein Baby nicht alleine sterben lassen.
Ja, das fühlt sich einfach zu der ganzen Traurigkeit so falsch an.
Ja.
Und trotzdem war ich jetzt nie wütend, also auch auf die Verantwortlichen dort und dass ich erst Stunden später informiert worden bin und er schon weg war, Samuda schon wegtransportiert war und so. Trotzdem war ich wegen sowas nie wütend. Hätte ja auch nichts genützt, aber...
Na, ich glaube, dass die Trauer da auch alles erschlägt.
Ja, für irgendwo Wut war da gar kein Platz.
Ja, das ist so fundamental. Aber das ist es eben, dieses... Auch wenn es noch so irrational ist, aber so ein tiefes Gefühl, denke ich, von ich habe versagt, ich war nicht da. Ich habe was falsch gemacht. Also ich irgendwie...
Ja, wie ich auch vorhin gesagt habe, dass ich dann auch gesagt habe, ja, nimm den anderen Ausbildungsplatz. Mhm. Hätte ich das nicht gesagt, wäre er vielleicht noch am Leben manchmal. Denke ich so, ja. Ja, und wie komme ich da raus aus der Nummer? Also vom Verstand weiß ich das ja auch. Ich kann nichts dafür und ich hätte nichts tun können. Aber wie kriege ich damit irgendwie wenigstens Frieden?
Dass du es anerkennst. Dass du sagst, ja, das ist so. Genauso fühlt sich das an. Es fühlt sich so an, dass ich irgendwie... schwere Fehler gemacht habe. Ich war nicht da, wo mein Kind gestorben ist und ich habe ihm zu dieser Ausbildungsstelle geraten und das fühlt sich total falsch an.
Fühlt sich an, als hätte ich ihn im Stich gelassen.
Genau. Es stimmt nicht, wir wissen es. Es geht jetzt mir nur darum, es emotional anzuerkennen, dass dieses Gefühl da ist. Denn nur wenn du es anerkennst, kann es auch irgendwann heilen.
Ja, das habe ich noch nie so gesehen, dass das dahinter steckt, dass ich mir irgendwie echt selber Vorwürfe mache.
Genau, und das ist das, was ich vorhin meinte. Es hört sich so an, wie wenn du eigentlich die falschen Entscheidungen getroffen hättest. Da warst du noch so ein bisschen überrascht, weil deine ganzen Sorgen, die sich auf die Zukunft richten, ist ja wiederum nicht noch einmal jemand im Stich zu lassen oder falsche Entscheidungen zu treffen. Dieser Kontrollverlust. Und ja, ich denke, das ist so wichtig, dass du das anerkennst, dass dieses Gefühl da ist, weil dann kannst du das peu à peu auch heilen, weil es ist rational, natürlich stimmt es nicht, aber es fühlt sich so an. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Vielleicht, ich vermute es, dass dir dieses Gefühl verbietet. Dieses Gefühl, ich habe dich im Stich gelassen und ich habe letztlich Schuld, weil ich dir auch noch gesagt habe, nimm einen Ausbildungsplatz, dass dieses Gefühl dir verbietet, überhaupt dir wieder fröhlich sein zu dürfen.
Also ich kann mich schon noch freuen. Ich kann Dinge lieb haben und mich freuen. Und ne, das habe ich ja gesagt, das ist mit der Natur um mich rum, ist das auch oft einfach leicht. Da empfinde ich das wie ein Geschenk. Guck mal, hier ist was Schönes und das braucht dich. Und Du kannst dich kümmern und sehen, wie das wächst und gedeiht. Dann freue ich mich wirklich auch. Und also ich, das kann ich schon. Aber eben diese Angst vor, mache ich das alles richtig? Kriege ich das hin? Kriege ich das jetzt auch hin? Was?
Und die Grundtrauer, auch wenn du dich punktuell freuen kannst und dieses Gefühl dann auch echt ist. Aber diese Grunddepression, die Grundtrauer, die Grundangst, die ist ja vorhanden. Und die könnte eben auch damit zusammenhängen, dass du eine Grundschuld spürst und damit es sich verbietet.
Als Strafe.
Dass das überhaupt nochmal heilt.
Okay.
Das ist mein Gefühl. Aber ich will dir auch nichts einreden. Da kannst du selber mal tief tauchen oder vielleicht sogar auch im Moment mal nachspüren, könnte da was dran sein. Und darfst du noch mal glücklich sein?
Ja, bestimmt. Vom Verstand her natürlich. Nee,
vom Gefühl.
Naja, also traurig zu sein und ihn zu vermissen, das wird ja nie weggehen.
Ja.
Das wird einfach eher bleiben. Aber manchmal habe ich auch jetzt das Gefühl, dass ich die schönen Dinge auch viel intensiver erlebe. Also, ne, jetzt Schönes mit meiner Tochter, ein inniges Gefühl mit jemand und so, das geht mir unglaublich ans Herz auch. Also, das kann ich ganz intensiv spüren. Und das kann ich auch genießen. Und dann freue ich mich auch und denke, guck, dafür ist der ganze Schmerz jetzt auch irgendwie gut, dass du diese anderen Dinge so aufsaugen kannst und das auch genießen kannst, tatsächlich.
Das ist schön, also dass eben die Intensität auch in die andere Richtung höher geht.
Doch, das ist so. Also ich bin auch so dankbar einfach für vieles, wo ich jetzt sage, das hast du noch und das ist nicht kaputt und das hat Bestand oder das wächst. Also das kann ich wirklich auch genießen. Deshalb weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass ich mir das so streng verbiete, nochmal glücklich zu sein. Aber es ist halt wie so ein Schatten, der da drüber ist, immer der sagt, pass auf, das kann auch alles kaputt gehen. Auch das, was jetzt schön ist, kann ja morgen weg sein. Wer weiß.
Ja, ist auch realistisch.
Boah, das ist ganz schön bitter, sich das immer wieder zu sagen.
Ja, nur dein Gehirn berechnet die Wahrscheinlichkeit viel zu hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, ich sag mal von 100, es liegt vielleicht bei 1 bis 5, aber aufgrund deines traumatisierten Gehirns liegt es bei 80-90%.
Ich weiß, ich führe solche Zwiegespräche mit meinem Gehirn, dass ich sage, wenn Tabea sich aufs Fahrrad setzt, dass ich sage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Kinder tödlich verunglücken? Jetzt sei doch mal vernünftig. Und dann höre ich die andere Stimme aus meinem Gehirn, das sagt, und wir pfeifen doch auf Wahrscheinlichkeiten. Das hat doch überhaupt gar keinen interessiert.
Ja, genau.
Und dann sitze ich da und denke, ja, woran halte ich mich da? Wo halte ich mich dran fest? Aber wie du sagst, eigentlich nur daran, ich kann nichts machen.
Am Hier und Jetzt hältst du dich fest.
Ja, und da kann ich nichts tun. Dann kann ich sagen.
Da kannst du deine inneren Bilder verändern. Du kannst viel liebevoller mit dir sprechen. Und anerkennen, dieses tiefe Gefühl von, ich habe ihn irgendwie im Stich gelassen, dass das einfach da ist, auch wenn es Quatsch ist, dass es vorhanden ist. Aber da sagst du ja, nein, und trotzdem erlaube ich mir, auch fröhlich sein zu dürfen. Ich glaube, dass da ein zäher Widerspruch ist, den wir hier aber schlecht auflösen können, weil es passt ja eigentlich nicht zusammen. Eine Mutter, die ihr Kind im Stich gelassen hat, kann sich nicht die Erlaubnis geben, wieder fröhlich zu sein.
Du nimmst mir es nicht ab, oder was heißt
das? Ich finde einfach nur, es ist ein Widerspruch, ein sprachlicher Widerspruch, oder?
Ja, ja, so wie du sagst, schon, aber...
Das fällt mir nur auf. Nee, ich nehme dir alles ab, was du sagst. Es ist nur, ich habe immer noch ein kleines Fragezeichen. Aber wie gesagt, ich bin die Letzte, die dir irgendwas einreden will. Vielleicht kannst du die eine Frage dir stellen, kann ich mir das verzeihen?
Ja, was genau? Ich hätte ja nichts tun können. Was?
Du bist jetzt wieder auf der rationalen Ebene. Ich bin nur auf der emotionalen Ebene. Bei rational ist das völlig klar, da sind wir völlig einer Meinung. Aber emotional, das hast du ja vorhin gesagt, es ist das Gefühl, wie, als hätte ich ihn im Stich gelassen. Und auf der Ebene frage ich dich, kannst du dir das verzeihen?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Das meine ich. Das ist halt das Emotionale, das nicht rational. Das ist nur dieses doofe Gefühl. Aber darum geht es halt. Wir sprechen ja heute, das ganze Gespräch geht es nur um Gefühle. Es geht um die Angst, es geht um die totale allmächtige Trauer, es geht um Verzweiflung, es geht um Hilflosigkeit, es geht um den irrsinnigen Wunsch, wieder Kontrolle herzustellen. Wir sind ja nur auf der emotionalen Ebene. Und da ist es so wichtig, das im tiefsten Inneren auch zu verstehen. Auf dieser Ebene kann ich mir das verzeihen? Nein. So, und da, denke ich, hängst du natürlich auch ganz fest in dem Trauerprozess. So. Und das ist so wichtig, dass du das anerkennst, weil dann kannst du es bearbeiten. Auf der rationalen Ebene kommst du da nicht weiter, weil natürlich bist du nicht schuld, ist alles Bullshit, wissen wir. Aber emotional fühlt es sich anders an und deine Emotionen beherrschen dich und nicht dein Verstand.
Ja, das leuchtet mir ein. Mhm.
Ja, die Annette macht sich ja ganz viele Gedanken, weil sie eben so starke Ängste hat, dass auch ihrer Tochter etwas passieren könnte oder einer ihrer Töchter. Und das ist so typisch für unsere Gehirne, dass sie immer versuchen, alle möglichen Ereignisse vorauszuberechnen. Vor allem, wenn es um was ganz, ganz Schlimmes geht. Um was Schlimmeres, als dass das eigene Kind stirbt, geht ja kaum noch. Also macht sich Annettes Gehirn insbesondere, weil sie es jetzt einmal erlebt hat, dazu wahnsinnig viele Gedanken, um bloß vorbereitet zu sein, um bloß nicht die Kontrolle zu verlieren, um Erwartungen, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und so weiter und so fort. Und das Problem dabei ist, dass diese ganzen Gedanken überhaupt nicht zielführend sind. Ja, also sie bringen eben nicht die erhoffte Kontrolle, weil die in so einer Situation faktisch nicht vorhanden ist und auch nicht durch Gedanken herbeigezaubert werden kann. Und deswegen ist es so wichtig, diese Grübelschlaufen, man könnte auch schon fast sagen Grübelzwänge, zu unterbrechen, weil sie Annette einfach nur belasten, aber keinerlei Vorteil bringen. Und da ist die ganze Angst auch, dass das nie wieder passiert und dass du absolut alles unter Kontrolle hast, mit Sorgen, mit na, bloß nichts falsch entscheiden und. Das ist das Epizentrum von deinem Schmerz und deinen Ängsten. Das Gefühl, ich habe ihn im Stich gelassen und ich kann es mir nicht verzeihen. Ich war der Fehler. Und das darf nie wieder passieren als Schlussfolgerung.
Und du meinst, wenn ich das so liebevoll anerkennen kann, das ist da, dieses Gefühl, dann geht das auch wieder.
Dann kann es anfangen zu heilen. Weil wenn du es nicht anerkennst, steuert es dich permanent aus dem Untergrund. Du kannst nur das bearbeiten, was du bewusst zur Kenntnis nimmst. Und wenn es immer so eingekerkert ist im Unterbewussten, dann hast du keinen Zugriff. Von hier aus kannst du auch gut weitergehen. Ich würde dir wirklich ans Herz legen, wirklich nochmal fortführende Therapie zu machen, auch zum Bereich Trauma und da nochmal dran zu bleiben. Wir können das ja nicht heute alles in einem Gespräch lösen. Wir können nur die ganz grundlegenden roten Fäden erkennen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, worum es eigentlich geht, auch bei deinen Ängsten. Und damit kannst du dann weitergehen. Und wenn du das anerkennst, dann kann es auch heilen. Und dann sehe ich einfach auch, dass du nochmal viel unbeschwerter und viel fröhlicher wieder werden kannst. Also, dass diese grundmassive Schwere, die ich bei dir wahrnehme, wirklich nochmal wirklich viel leichter wieder wird. Natürlich, da wird immer dieser Schmerz bleiben. Der wird nie weggehen, aber es wird trotzdem nochmal eine andere Leichtigkeit sein. Also diese grunderschütternde, massivste Schwere und Angst und keine Entscheidung mehr treffen und alles, was dazugehört, was du eben auch erzählt hast, das kann sich erheblich nochmal verbessern.
Fühlt sich gerade so an, als ist da so ein Funke irgendwie, der sich leichter anfühlt jetzt von dem, was du gesagt hast. So, ja, schon mal so diese Beruhigung, hör auf dir selber Vorwürfe zu machen, dass du jetzt so und so tickst oder so und so fühlst oder das manchmal über dich kommt.
Ja. Okay. Was nimmst du so heute für dich mit?
Ja, das ist jetzt der zentrale Punkt. Dass ich mich selber schlecht mache, weil ich das Gefühl habe, ich habe ihn im Stich gelassen. Auch ja, wenn ich jetzt 5 Jahre lang ja immer vor mir selber argumentiert habe, nein, du kannst da nichts für, du hättest nichts tun können und muss das einfach nur annehmen oder einfach nur, aber das sagen ja dann alle immer, das ist halt jetzt so, so ist es, er kommt nicht zurück und fertig, aber dass das noch dahinter steht, das ist schon, ja, es leuchtet mir ein, was du sagst, ich muss das nochmal in Ruhe und...
Deswegen kannst du nicht loslassen. Verstehst du, weil dafür müsstest du dir vergeben.
Also das leuchtet mir auch wieder vom Verstand ein, was du sagst. Ich muss es nochmal hinspüren. Das kriege ich jetzt, glaube ich, nicht.
Das ist auch viel. Ich meine, wir sind so unendlich tief getaucht in diesem Gespräch in einer Stunde. Ich meine, da ist natürlich jetzt auch ein Verarbeitungsstau, sage ich mal. Ne?
Ja.
Ja. Ja.
Aber es fühlt sich plausibel an, was du sagst. Und ja. Das hat jetzt schon so einen Hoffnungsstreifen, dass ich denke, ja, wenn du sagst, das besteht eine Chance, dass es leichter wird.
Auf jeden Fall.
Dann bin ich da auch nicht zu feige, da hinzugucken, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Danke, Steffi.
Danke dir für deine Offenheit und dass du das hier mit so vielen Menschen teilst. Ich glaube, das Gespräch wird wahnsinnig viele da draußen sehr berühren. Vor allen Dingen all die, die das auch erlebt haben, was du erlebt hast.
Das war auch tatsächlich mit ein bisschen Gedanke und das ist auch ein bisschen Gedanke für den Hof in Zukunft. Ich würde das gerne da auch mehr drüber sprechen, wie das ist für Eltern, wo das so plötzlich passiert. Es gibt Angebote für Menschen, die ihr Kind wegen einer Krankheit verlieren. Die sind auch, glaube ich, dann vernetzt und betreut. Oder wenn ein Kind so um die Geburt herum stirbt. Aber wenn so ein junger Erwachsener, der irgendwie mitten ins Leben gerade startet oder vielleicht gerade auch sich verliebt, Beziehungen anfängt oder Kinder bekommt, wenn der plötzlich vor den Eltern stirbt, was so nie so geplant war, das macht ja die ganzen Familien völlig durcheinander. Und ja, das denke ich manchmal, das würde ich gerne mehr teilen, auch wie mir zum Beispiel dann der Hof und die Tiere helfen, da halbwegs klar im Kopf zu bleiben.
Ich habe eine Idee, die gebe ich dir noch mit zum Abschluss. Du hattest doch früher Feriengäste und das hat dir Spaß gebracht. Vielleicht kannst du das ja so ein bisschen als Heilungsort nehmen für genau solche Eltern.
Das ist genau das, was ich eben überlege jetzt und was diese geschäftliche Entscheidung auch wäre. Und wo ich eben jetzt auch durch deine Podcasts aber drauf komme, mein Gott, da brodelt so viel in mir und so Gefühle, die ich eben gar nicht einordnen kann. Hoffentlich mache ich da nicht den nächsten Fehler oder übernehme mich völlig oder bin noch gar nicht so weit, dass ich sagen kann, da kann ich Kraft investieren für andere oder so. Vielleicht bin ich noch gar nicht so weit. Deshalb habe ich ja gedacht, geh mal zu Steffi, die wird dir das schon sagen.
Aber hast du dich eben selber reden gehört? Hoffentlich mache ich jetzt nicht den nächsten Fehler. Ja. Und da sind wir wieder beim
Thema. Habe ich gesagt, den nächsten?
Den nächsten Fehler hast du gesagt.
Okay.
So. Also dieses Ich bin schuld ist ganz tief in dir drin.
Okay, ja.
Und da waren wir heute. Und schieb das nicht wieder beiseite. Mhm. Also auf der emotionalen Ebene, nicht auf der...
Ja, ich weiß. So.
Und das ist das Epizentrum. Du hast es eben laut mitgeredet. Hoffentlich mache ich jetzt nicht den nächsten Fehler, hast du gesagt. Und dann wirst du auch wieder klarer in deinen Entscheidungen. Weil dann kannst du das Emotionale vom Rationalen trennen. Das Emotionale sagt, hoffentlich mache ich nicht den nächsten Fehler. Ich bin schuld. Und jetzt kann dein Verstand sagen, Moment mal, Süße, das war ganz, 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 ganz schlimm. Und du fühlst das so. Verstehe ich auch, dass du als Mutter so fühlst, weil eine Mutter fühlt das so. Und wir haben es jetzt mit einer Geschäftsentscheidung zu tun, die können wir aber tatsächlich mal rational durchkalkulieren. Dann vermischen sich die eben nicht immer so. Darum geht es. Dann hast du hier deine Angst, die verstehst du. Und dann kannst du dir sagen, so, und jetzt gehen wir nochmal mit dem Verstand ran. Und sonst vermischt sich das und deine Angst unterwandert deinen Verstand und du kriegst das eine vom anderen nicht mehr unterschieden.
Also auch so ein bisschen dann so, wie wenn ich mein inneres Kind an die Hand nehme und sage, da hast schon recht auf deine Gefühle, aber da kümmern wir uns
jetzt überleg mal die Erwachsene.
Oder so, genau.
So.
Ja, auch wenn es jetzt kein Kindergefühl ist, sondern was ganz Neues.
Genau, so. Richtig. Kannst es aber genauso behandeln. Ne? Aber genau. Ja. Es ist ja nicht dein altes Schattenkind, sondern es ist jetzt aus...
Ein Traumakind.
Ja, genau, so. Ein Traumakind. Wunderbar, so nennen wir es. Ein Traumakind, ist auch richtig. Okay?
Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne und danke dir. Ja, das war ein sehr, sehr bewegendes und auch ja, emotional schweres Gespräch mit der Annette. Aber ich denke eben auch ein sehr wichtiges Gespräch, weil diese ganze Trauer, die da eben im Raum stand, auch nochmal so greifbar wurde. Und ich wollte dieser Trauer auch wirklich Raum geben und aber eben auch ganz wichtig an das Epizentrum ihrer Ängste rangehen, nämlich diese elende Schuldfrage, die ja bei Traumatisierung so oft eine Rolle spielt. Und mir war ganz, ganz wichtig, dass die Annette nochmal versteht, dass diese emotionale Ebene eine ganz andere ist, die sie so einfach auch mit der rationalen nicht ausgeschaltet bekommt. Und ich denke eben auch, und das hat sie auch nochmal bestätigt, je mehr sie sich da selber annimmt und zugesteht und mitfühlend zugesteht, ja, im tiefsten Inneren habe ich das Gefühl, ich hätte meinen Sohn im Stich gelassen, desto leichter wird es ihr gelingen, auch zu heilen.
Ja, hallo, hier ist Annette, ungefähr 2 Monate nach diesem Gespräch. Und ja, das war ganz schlimm, als Steffi den Finger da in die Wunde gelegt hat. Und als ich das gespürt habe, dieses Gefühl, ich habe meinen Sohn nicht genug geschützt, ich habe versagt, ich bin eine Scheißmutter. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, und in den Wochen danach zu Hause, da ist mir ganz viel eingefallen, warum dieses Gefühl so stark ist. Und warum das so hartnäckig ist, wovor mich das beschützt. Ja, das ist heftig, das ist viel und groß und das ist auch noch ein ziemlich langer Weg, glaube ich. Deshalb kann ich das hier nicht in ein paar Sätzen sagen, wie es mir geht. Aber weil ich immer Steffis Podcast höre und weil ich jedes Mal irgendwie so berührt bin, wenn jemand seine Probleme teilt und zugibt, mutig zugibt, dass er ein Problem hat. Deshalb habe ich gedacht, ich mache das auch. Ja, danke fürs Zuhören und danke, Steffi.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich denke, bestimmt wurde bei dieser Folge das ein oder andere Tränchen verdrückt und ich hoffe, dass es vielleicht auch für andere Eltern, die eine ähnliche Situation wie Annette erlebt haben, etwas hilfreich sein konnte. Ja, und das nächste Mal sind Marc und Patricia bei mir. Sie sind verheiratet, haben 2 Kinder und sind aktuell getrennt, leben aber noch unter einem Dach und sind eigentlich auch beste Freunde. Aber vor allem Patricia zweifelt, ob es das für sie gewesen ist, beziehungsweise ob sie wirklich die Trennung von ihm will oder ob sie doch nochmal zusammenfinden können. Und das werden wir das nächste Mal herausfinden. Dann bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.